Na?
Das war doch Kapitel 20, Christian, ne? Ich glaube, Don hat 21 da geschrieben. Wir sind heute angekommen in Johannes Evangelium. Wir sind noch nicht im Herrn angekommen. Wir warten immer noch auf ihn. Aber eines steht fest, wie wir letzte Woche gesehen haben in dem Text. Jesus ist auferstanden.
Amen.
Ja, man darf das nicht nur am Ostern sagen, wisst ihr? Ja. Jesus ist auferstanden, jeden Tag für uns. Das ist eine, so was von einer schöne Offenbarung. Ereignis. Ich finde die Worte nicht im Moment. Explosionsartig hat Jesus was getan, was nie zuvor passiert ist. Und das sollte uns nachdenklich machen. Und er erscheint den Jungen. Jetzt will er noch einiges tun, bevor er zum Vater zurückkehren muss. Direkt nach diesem Glaubens Bekenntnis von Thomas, wo er sagte, mein Herr und mein Gott. Danke, Christian, für deine Gedanken heute übrigens. Lesen wir diese Worte in Johannes. Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies. Dies aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Was für eine Ergänzung von diesen Worten von Thomas. Mein Herr und mein Gott, diesen Glaubensbekenntnis. Wir haben das, was wir brauchen, um an Jesus zu glauben, in seinem Wort, in diesem Buch, durch das Zeugnis des Heiligen Geistes. Preis den Herrn. Aber es geht weiter. Im 21. Kapitel. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, auch Didymus genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei anderen Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte, tja, mal, ich gehe fischen. Wir auch, sagen die anderen. Wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, rufen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der anderen, der rechten Seite des Bootes auf, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, Johannes, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er beim Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Vielleicht läuft er langsamer, aber offensichtlich schwimmt Petrus schneller als die anderen. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und ans Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Komm her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Hä? Habe ich gedacht, als ich das zuerst gelesen habe diese Woche. Na, es hat eine lange Geschichte, das haben wir Mittwoch ausgetauscht ein bisschen. Aber keine von ihnen wagte es, sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Merkt ihr das auch? Im Vers 3. Den Frust der Jünger. Oder vielleicht habt ihr ein besseres Wort dafür. Weiß nicht. Verloren zu fühlen, was ist unsere Aufgabe jetzt? Wohin geht das? Wozu das Ganze? Sie wissen im Moment nicht, was sie tun sollen. Was tun sie? Sie kehren zurück zu alten Gewohnheiten, was sie kennen. Sie wissen, wie es ist, Fischer zu sein, Fische zu fangen. Und sie fangen mit ihrem alten Beruf wieder an. Ja, der Auftrag Jesu war noch nicht gegeben. Nur auf jeden Fall bis hierhin nicht deutlich. Was tun wir jetzt, Jesus? Aber mit frische Fische bereitet Jesus sie davor vor. Er hat doch eine Aufgabe, das wissen wir. Aber sie wissen das noch nicht. Und jetzt kommt eine sehr, sehr interessante Austausch zwischen Jesus und Petrus. Ab Vers 15. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe. Ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und eine andere wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte: Folge mir nach. Petrus wandte sich um und sah, dass der Junge, den Jesus besonders liebte, ihnen folgte. Jener Junge, der sich damals beim Abendessen zu Jesus hinübergelehnt und ihn gefragt hatte: Herr, wer wird dich verraten? Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus: Herr, und was wird aus diesem hier? Jesus erwiderte: Wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Unter den Gläubigen verbreitete sich daraufhin das Gerücht, dass jener Junge werde nicht sterben. Dabei hatte Jesus zu Petrus gar nicht gesagt, der Junge werde nicht sterben. Er hatte nur gesagt: Wenn ich will, dass er im Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Ich hab eine Frage an euch. Bist du unsicher, ob Jesus dich unter seinen Schafe haben will. Das heißt, in seiner Gemeinde bist du unsicher? Gehst du hin und her mit dieser Frage? Wenn, ich sage euch, sagt dir, du hast hier einen Beweis dagegen. Wenn er den Mann, der ihn verleugnet hat, wieder auf seinem Platz erheben will, wieder zurückbringen, dieser Petrus, wo er ihm mit seiner ganzen Kraft und Gottes Kraft dienen kann, dann kann er das mit dir tun. Will er das mit dir tun? Egal wer du bist, was du getan hast, sogar die Worte für Liebe ändert Jesus, wenn er merkt, dass Petrus nicht bereit war, mit Agape-Liebe zu lieben. Das ist einer von den deutschen Texten, die ich kenne, die diesen Unterschied macht. In der griechischen Sprache sieht man das deutlich. Jesus fragt jedes Mal, Agape, kann man das sagen? Agapest du mich? Das ist die höchste Liebe. Und Petrus antwortet, ja, ich verleihe dich. Ich liebe dich mit brüderlicher Liebe. Jesus fragte das zweite Mal, agapest du mich? Ja, ich liebe dich wie ein Bruder. Und dann hat Jesus sein Wort geändert. Liebst du mich wie ein Bruder? Und Petrus war traurig. Ja, Jesus, ich liebe dich wie ein Bruder. Manche sagen, Jesus hat bemerkt, in diesem Austausch, Petrus war nicht so weit, so zu lieben, mit dieser höchsten Liebe. Andere meinten, er kannte diese Art von Liebe noch nicht. Er konnte Jesus nur bis zu diesem Punkt lieben. Er kannte das nur. Aber Jesus gibt nicht auf. Nicht mit Petrus und nicht mit uns. Wenn wir nur so weit bereit sind, Jesus zu lieben, ist er da für uns. Wenn du so weit bist, Jesus zu lieben, ist er da. Und sagt er vielleicht, oh. Manchmal zieht er die Zügel. Manchmal treibt er uns an. Dann merkt Petrus, dass Johannes den beiden folgt. Petrus dreht sich um und sieht Johannes. Und er will wissen, ja, Jesus, was passiert mit Johannes? Du hast mir gerade gesagt, ich werde am Kreuz sterben. Das klingt nicht schön. Was ist mit ihm? Wie versteht ihr seine Antwort? Vers 22. Da. Wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Vielleicht hast du eine Meinung dazu. Ich sage euch meine Meinung. Hört auf, einander zu vergleichen. Jeder hat seine Gaben und Fähigkeiten und soll Jesus damit dienen. Jesus will uns vom Vergleichen oder Rivalitäten, sozusagen einen Wettstreit unter Geschwister, befreien. Ich soll Gott dienen, wie ich am besten kann. Nicht wie jemand anders in der Gemeinde. Ich bekomme in der Woche viele E-Mails, ich lese andere Vorträge, Berichte. Und einer schreibt, wie er seine Gemeinde so bis 1000, 2000 Leute wachsen lassen hat, oder der Herr durch ihn. Und hier sind meine Schritte zu Erfolg. Folgst du die genau, dann wirst du auch eine Gemeinde von 1000 Leuten haben. Na, manche sagen das nicht so direkt, aber man denkt, ja, okay. Wie ich ein besser Prediger, Pastor, Evangelist werden kann. Und derjenige hat Erfolg gehabt. Gott hat diese Person gesegnet. Und jetzt weiß er Bescheid, wie alle anderen das machen kann. Genauso. Vielleicht. Vielleicht nicht. Es mag sein, dass wir alle ein paar Punkte, ein paar Ideen davon mitnehmen können. Und um uns zu helfen. Aber die Erwartung, genauso erfolgreich zu sein wie anderen, kann geistlich und emotionell tödlich sein. Wenigstens uns durcheinander bringen und uns unnötig belasten mit diesen Gedanken. Die Worte dagegen von Jesus sind sowas von erfrischend und befreiend. Was geht dir das an? Du folge mir nach. Das ist deine Aufgabe. Jesus setzt für uns die Richtung aus. Er gibt uns ein lebendiges Beispiel, wie wir leben sollen. Wie wir ihm dienen können. Er schenkt uns ewige Prinzipien, wie wir Gott, wie wir unsere Mitmenschen lieben und dienen und segnen können. Ich bin überzeugt, Jesus hat eine Aufgabe für jede Person in der Gemeinde. Meine Frage, bist du bereit, Jesus nachzufolgen? Und dich nicht mit anderen vergleichen. Gottes Ziel für jeden von uns ist viel mehr als nur unseren Nächsten zu lieben. Das ist ein Teil, aber hat viel mehr für uns bereit. Zum Schluss. Vers 24, ja. Der Jünger, von dem Jesus das sagte, ist auch der, der alle diese Dinge bezeugt. Er hat sie niedergeschrieben. Und wir wissen, dass sein Bericht wahr ist. Es gäbe noch vieles andere zu berichten, was Jesus getan hat. Wenn alles Einzelne aufgeschrieben würde, ich glaube, die Welt wäre zu klein, um all die Bücher zu fassen, die man dann schreiben müsste. Da explodiert mein Kopf, wenn ich das überlege. Was könnte es noch sein? Was haben wir noch nicht gekriegt, mitbekommen, gelesen? Das, was wir hier in Gottes Wort haben, ist genug. Ich profitiere trotzdem von anderen Christen, von meinen Geschwistern im Glauben, von anderen gläubigen Menschen, wenn sie was schreiben und nicht das lesen kann. Wenn du deine Meinung mit mir mitteilst, da kann ich was mitbekommen und umgekehrt. Aber egal woher ein Stück Weisheit kommt, wichtig ist, alles nach dem Wort Gottes zu prüfen. Das ist die Basis für uns. Sein Wort und die Gemeinschaft, geführt durch den Geist. Das Johannes-Evangelium ist jetzt zu Ende. Und das ist meine Frage an euch, wenn es kommt. Was nimmst du mit? Hast du schon eine Lieblingsstelle gefunden in diesem Evangelium? Kannst du es zitieren? Außer Johannes 3,16. Das erzählt nicht. Sorry. Welche Geschichte gefällt dir am meisten? Giovanni?
Thomas den Zweifler.
Thomas, ja.
Genau das ist mein Lieblingsteil aus dem Johannes.
Ja.
Und ja, das Anfang. Also, Anfang war das
Wort. Ja. Es gibt viel in Johannes Evangelium, die wir mitnehmen können. Und das ist meine Hoffnung für uns allen. Vielleicht können wir heute mit diesen Gedanken anfangen. Was nehme ich mit? Und diese Woche die Gelegenheit nutzen, suchen. Jemand eine kleine Geschichte zu erzählen von diesem Brief, ja, von diesem Evangelium. Vielleicht, wenn wir miteinander treffen diese Woche, vielleicht mit Freunden, Arbeitskollegen, Familie, wenn es passt. Meine Hoffnung, als wir durch dieses Buch gegangen sind, ist, dass wir mehr und mehr dass wir uns mehr und mehr von Jesus verstehen und etwas mitnehmen. Das ist nicht, dass diese Worte auf diesem Text nicht einfach hier bleiben, sondern dass sie lebendig werden in unserem Herzen, in unserer Seele. Beten wir zusammen. Herr, ich danke dir für dieses Buch, eine Geschichte, eine Weitererzählung von deiner Geschichte. Herr Jesus, ich danke dir, dass du zu uns gekommen bist und hat so viele super eigenartige Worte gesagt. Manche, die wir gut verstehen können, manche, die wir noch nicht gut verstehen können. Du erwächst in uns, Vater, ein Verlangen nach mehr. Und ich bete, dass es weitergeht. In unserem Herzen. Hinaus in die Welt. Wir bitten um dein Segen, Herr. Für heute, für diese Woche. Ich danke dir für diesen besonderen Tag, für ein paar Menschen, die bereit sind, ihr Leben, dir ihr Leben zu geben. Und ich bitte besonders für sie, für deinen Segen, Vater, dass sie heute erkennen, aber in ein paar Tagen, wo es vielleicht nicht so aufregend ist, dass sie erkennen, Vater, dass du da bist, dass du lebendig bist und in sie wirken willst. Danke, Herr, für diese wunderbare Botschaft. Eine befreiende, erfrischende Botschaft für das ewige Leben. Herr, in deinem Namen beten wir. Amen.
Amen.
So, wir wollen das ziemlich zügig machen. Dahin gehen, wenn du nicht weißt, fragt eine von uns. Wir führen euch oder sagen euch Bescheid.